Für Hans Fallada selbst war das mit seinem berühmten Roman »Kleiner Mann, was nun?« ganz einfach. Das sei, so Hans Fallada, Ehe und Wehe von Johannes Pinneberg, Angestellter. Verliert seine Stellung, bekommt eine Stellung, wird endgültig arbeitslos. Einer von 6 Millionen, ein Garnichts und was der Garnichts fühlt und denkt und erlebt. Hans Falladas Roman, 1932 erschienen, kommt am Samstag im Berliner Ensemble auf die Bühne, inszeniert von Frank Castorf, der diesen Roman für die Bühnenfassung offensichtlich noch ergänzt hat mit anderen Texten von Hans Fallada. Ich konnte vor dieser Sendung mit Frank Castorf sprechen oder besser gesagt ihm zuhören, denn wenn sein Bewusstseinsstrom einmal in Gang gesetzt ist, wenn ihm die Assoziationen und Storys nur so zufliegen, dann ist da kaum ein Halten und es macht total Spaß, ihm zuzuhören. Frank Castorf, warum Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« Was hat dieser Roman bei Ihnen ausgelöst, bei Ihnen in Gang gesetzt?
Ich bin ja kein Fallada-Spezialist und der ist mir auch relativ fremd. Und jetzt geht es eben darum, die Übereinstimmung zwischen dem weltberühmten Original und der Interpretation zu finden. Ja, wir beamen uns ja erstmal so zurück in so eine Zeit, 1930 bis 1933. Ja, wir wissen, was passiert ist. In der Zeit, eine Partei ist mit 2% angetreten bei den Landtagswahlen in Preußen. 1931, 2 Jahre später, 37%. Und wir sehen, wie schnell sich mit der Hoffnung, wir lassen die Faschisten ausbluten, was sich verändert. Die Historie ist halt interessant und es erinnert mich immer an den 18. Brumaire von Karl Marx, wo er schreibt, irgendwo bei Hegel steht, alle weltberühmten Ereignisse und weltberühmten handelnden historischen Personen wiederholen sich. Und Marx sagt, er hat bloß vergessen, einmal als Tragödie und einmal als Farce. Nun weiß ich nicht, wann man es anwenden kann auf die Tragödie, die ja zweifellos entstanden ist und dieses ganze Jahrhundert nochmal nach dem Ersten Weltkrieg umgebrochen hat. Und was wir heute sind mit unseren vielen Aufschreien und Aktionen, ich habe das auch schon mal gesagt, ein bisschen, ich komme ja aus der Deutschen Demokratischen Republik, erinnert mich das am 1. Mai und 7. Oktober, 8. Mai. Also die Frage nach so der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit, auch der Probleme, die uns bedrängen. Und bei dem Fallada, was mir gefällt, genau in dieser Zeit, 31, 32 geschrieben, 31 schreibt der Soziologe Krakauer sein Essay über die Angestellten. Und natürlich ist das ein Angestellter. Das ist ein kleiner Mann, einer, der geistig obdachlos ist. Ja, er sagt doch einmal, naja, die Arbeiter haben entweder die Kommunisten oder die Faschisten, was haben wir denn? Aber immer noch ist die Stehkragen-Proletarier-Mentalität drin. Das, was er hat, ist die Liebe. Und da kommt so eine ganz besondere Frau hinzu, das Lämmchen. Also schon Lämmchen, Murkelchen, Johannes, Junge. Das sind natürlich Sachen, die ich als später Nachfolger der neuen Sachlichkeit von Bertolt Brecht, ja, nicht so richtig teile, ja, diese.
Okay, Herr Castorf, jetzt muss ich mal versuchen, das alles ein kleines bisschen zu sortieren. Wir haben da Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Eine Auseinandersetzung, na klar, mit der Weimarer Republik, mit dem Aufzug der Nazi-Herrschaft, natürlich auch mit Arbeitslosigkeit, Armut im Kapitalismus. Wir haben da den sogenannten kleinen Mann, finde ich sowieso nochmal eine wichtige Frage. Sind wir nicht alle kleine Männer, wenn man es so will? Da geht es dann ums Durchhalten und ums Überleben im Kapitalismus. Und dann, und das war jetzt für mich, als ich Ihnen zugehört habe, der entscheidende Punkt eigentlich, die Frage, sind wir heute in einer ähnlichen Umbruchszeit wie damals?
Geschichte wiederholt sich so nie. Also wie gesagt, Brumaire, Tragödie, Farce. Und wir haben auf Farcen ähnliche Momente. Und was ich an dieser neuen Sachlichkeit, die Bertolt Brecht zum Beispiel mit der Maßnahme Benjamin und so weiter alle vertreten, hat natürlich schon nichts mit Kästner zu tun, den wir hier vor ein paar Jahren gemacht haben, und noch weniger von Fallada. Was er immer sagt, man könnte es auch durchaus sagen, dass er unpolitisch ist, das hat ihm vielleicht auch das Leben gerettet. Bei den Nazis, seine politische Position ist immer schwer bestimmbar, denn sie ist immer mit dem gefährlichen Paragraphen 51, also eigentlich der Entmündigung, ja, diagnostiziert nach seinem ersten kriminellen Zwischenfall. Zwei Jungs erzogen in der Nietzsche-Zeit duellieren sich, sie wollen eigentlich sterben. Und er tötet seinen Freund. Daraufhin ist unklar, ist er verrückt oder ist er kriminell? Und dann ist er eben degenerierter, psychopathologischer, minderwertiger und Morphinist. Das Morphium als Schmerzstillend, durchaus damals üblich, ist ihn schon mit 15 Jahren verabreicht worden und wird bis zum Jahr 1947 am Ende seines Lebens in einem amplitudenhaften Auf und Ab von Krankenhäusern, Psychiatrien und Haftanstalten begleiten. Aber er ist dadurch bei jemand, der selbst Dramaturg war, nämlich Joseph Goebbels, der mochte ihn, der Rassenfanatiker Rosenberg viel weniger. Es ist ein Slalom durch die gefährliche Zeit, wo so viele Menschen umgebracht wurden, industriell auch bestimmte Gruppen in Auschwitz und so weiter. Das ist nur eine Erinnerung daran. Er selbst, wenn wir die Hoffnung behalten, dann können wir es schaffen. Und wenn wir die Liebe haben mit so einem Lämmchen. Und die Kritiken waren ja alle absolut positiv, auch die von Thomas Mann, von Musil, der sagt, seine Romane riechen nach Menschenfleisch. Nur der einzige, Hesse war auch sehr begeistert, aber Ihring, also der große Förderer von Piscator, von Brecht, von Gross, von all den linken Avantgardisten eher des Dadaismus und der neuen Sachlichkeit, ist wunderbar. Das Buch geht von Hand zu Hand, von der Straßenbahn in die Schneiderei, ein Riesenerfolg. Aber es biegt auch in die Ecke des Kitsches ab. Die Engstirnigkeit des Kleinbürgerlichen, des Angestellten-Daseins wird mit einem Hauch Karl May überschwemmt, mit der Lebenslüge. Und er sagt, der große Erfolg ist der, der Spannbreite auf der einen Seite von der Depression, von der Zertrümmerung und auf der anderen Seite von der unendlichen Hoffnung. Und er endet Ihring, Herbert Ihring, damit, dass er sagt, das ist der Sieg der Lebenslüge. Ich würde Ihring teilen, habe aber bei der Distanz vom Roman, das ist ja auch Bonzenbauern, ein Mann will nach oben, kleiner Mann, was nun, wer einmal aus dem Blechnapf frisst, ja, jeder stirbt für sich allein, das sind ja die besten Titel, die ich kenne. Der hat ja ein Gespür, etwas zu benennen, wo die Leute sagten, das will ich lesen oder sehen, aber da fehlte mir etwas, wenn man neue Sachlichkeit sagt, dann ist es natürlich auch der Heiner Müller, der ja auch hier in diesem Haus war. Kommen so Momente seiner Schlacht, ja, das Laken oder in der DDR, die unbefleckte Empfängnis. Und der ist mir wichtig, wenn die Menschen dann 45 nicht in Karwitz auf dem Landgut wie Fallada sitzen, sondern in dem zerbombten Berlin, in den Kellern, in den Bunkern. Ein wunderbarer Text, Fleischers Frau, das Laken. Und die Nacht der langen Messer, im Prinzip schreibt das. Und ein bisschen später gibt es diese Nacht der langen Messer des Reichstagsbrandes. Das trifft mit einmal auf eine ganz andere naturalistische Literatur, diese neusachliche, harte, nihilistische Literatur von Müller. Und dann gibt es von ihm etwas, was kaum jemand kennt, das haben wir dazu genommen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist eine Novelle, die hat er 1920 geschrieben, in der Psychiatrie, da hat er Studien, psychoanalytische Studien über die Reizstoffe Kokain, Morphium, Alkohol, Bilsenkraut gemacht, in der Wirkung auf den Menschen. Und diese Studie, die ist wunderbar. Das ist ein Text, der heißt Die Kuh, der Schuh, dann du. Und ich musste lachen. Ich habe es in einem psychiatrischen Buch gelesen, der andere Faller da von dem Neumacher, Neurologen. Und der erwähnte, das habe ich es nachgelesen. Und das ist eine wunderbare Studie, das Schicksal aus der Perspektive eines Lämmchens im Bauch der Mamakuh, dem Selbstmörder, der sich mit Glas seine Hände zerscherbelt und seine Adern und Venen und dann seinen Drogengenuss da drin hast. Es ist ein wunderbarer Text, der sehr weit in die Psyche, eigentlich in die psychiatrische Verwerfung dieses Falladas geht. Ja. Bunt und hohe Literatur.
Herr Kastorf, jetzt haben wir sozusagen den ganzen Assoziationsraum mal so ein bisschen ausgeschritten, den Hans Fallada offensichtlich bei Ihnen ausgelöst hat. Ich nehme mit, dass Sie sowohl Kleiner Mann, was nun inszenieren, als auch andere Texte von Hans Fallada, als auch Texte von Heiner Müller. Aber ich möchte noch mal zum Schluss kurz auf diese Frage der Parallelität der Ereignisse zurückkommen. Also wir hatten gerade Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, hatten Erfolge der AfD. Sagen wir einfach nur mal so. In anderthalb Wochen wird in Brandenburg gewählt. Ja, wir sind also tatsächlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind auch in einer ähnlichen Umbruchszeit. Aber sind wir in einer vergleichbaren Zeit heute? Sie haben gesprochen, ganz kurz noch, Herr Kassel, bevor Sie wieder Luft holen. Sie haben in einem Interview in der Berliner Zeitung vor kurzem gesagt, die AfD, das ist die Rache des Ostens. Da habe ich gedacht, wieder mal so ein provokativer Spruch von ihm. Oder ist das wirklich richtig knallharte, ernste Analyse, die er da auf den Tisch gehauen hat, mit der er auch tatsächlich recht haben könnte? Wie haben Sie das zum Beispiel gemeint?
Naja, das ist ein ungeheurer Emotionsstau. Auch der, wenn man so psychologischen, der wirtschaftlichen und vor allen Dingen auch der Karrierebenachteiligung. Wissen Sie, ich saß mit Peter Brasch in Karl-Marx-Stadt, als die Mauer fiel. Und wir waren nicht nur glücklich. Da haben wir uns angeguckt und dachten, jetzt sind wir bald ganz alleine. Und wir hatten natürlich den Traum eines anderen Weges und wie die Titanic damals getitelt hat und ich sehr lachen musste, Gabis erste Banane, war eine Spreewaldgurke. Ja. Die ganzen Menschen, wo schon in Ungarn, in Russland, in Polen, die auf den Straßen waren, langsam sind wir auf den Zug, nicht wir, ich hörte nicht dazu, aufgesprungen. Und Leipzig war dann etwas, was Christoph Hein, den ich sehr mag, mit einmal die Heldenstadt Leipzig. Nun ja, wir hatten, waren erst das Volk, dann sind wir ein Volk. Und jetzt ist es wieder so. Natürlich kann man sagen, das Volk, was so gewählt hat, das sollte man, wie Brecht sagte, dann muss man es wohl, wie nach 1953 der Arbeiteraufstand, auswechseln. Und ich kann nur sagen, da ist lange, lange, lange Zeit mit einer Langmut der Hoffnung in diesem ostdeutschen Volk. Haben sie gesagt, naja, es wird auch gerechte Verteilung geben. Sie brauchen bloß gucken, wer welche Karrieren aus der Bundesrepublik Deutschland in der DDR, ehemaligen DDR, gemacht hat. Sie werden in den führenden Positionen und jetzt kommen Sie nicht mit zwei Leuten, über die ich viel zu sagen hätte, Herrn Gauck, den Pfarrer aus Güstrow im Trabant und Parker und Frau Merke. Das ist überhaupt kein Beweis. Nein, die Ungerechtigkeit ist so offenkundig und mich hat da auch der Redakteur gefragt, wie meinen Sie denn, die haben doch gar keinen Plan. Es geht hier nicht um Plan. Es geht um das, was am meisten Wirkung hat. Und am meisten Wirkung hat die Rache, einfach was zu machen, wo ich weiß, hundertprozentig nicht ich, aber man weiß, das trifft. Das ist ein Wirkungstreffer.
Und wie beim Boxen.
Absolut wie beim Boxen. Mehr guten Fußball und Boxsport, wie der Bertolt Brecht schon sagte. Und das, wenn man das nicht in der Lage ist zu akzeptieren und nicht zu schwafeln in Ideologie, ja, im Wunschdenken, sondern in dem, dass man zur Tat schreitet und für viele Menschen, ich meine nicht nur in der Bundesrepublik Ost, sondern auch in der Bundesrepublik West, wenn man das nicht macht, dann macht man einfach ideologisch, das heißt schlechte Wunschpolitik. Und dagegen bin ich immer. Wenn ich etwas sehe, muss ich es beschreiben. Ich bin da wie des Kaisers neue Kleider von Anderson, so habe ich das Kind und sage, nee, die sind nackt. Und Kunst hat nicht nur den Auftrag, geradezu die moralische Verpflichtung. Und das ist etwas, diese Kältetendenz, die in dieser Gesellschaft, nicht nur in unserer, das sind auch in unseren Nachbarländern, die Kältetendenz rührt daher, dass die Physik in die moralische Idee eingewandert ist. Das ist ein Gedanke von Ossip Mandelstam, den er in Sowjetrussland 1930 formuliert hat. Und diese fremde Welt, diese andere, die karrieristische Welt, die sind eigentlich in unserem moralischen Gefühl vorhanden. Und da ist der Faller da, er versuchte zu beschreiben, das kleine Glück, was manchmal schön wäre, wenn es Deshalb sehe ich auch so gerne Fernsehserien, ja, vor allen Dingen aus dem Osten, aus Leipzig, wo ich sage, die Welt ist nicht so in einem Krankenhaus, aber schön wäre es, wenn so Ärzte die Möglichkeit hätten, Menschen zu heilen, zu untersuchen.
So wie das Ende von Hans Falladas Roman ja auch eigentlich viel zu schön ist, ne? Die beiden gehen zurück ins Haus, schließen die Tür hinter sich und sind vereint in Liebe. Ja. Also Johannes und sein Lämmchen, ja, seine Ehefrau Emma, trotz aller riesigen Existenzprobleme, die sie haben, genau, die Liebe wird sie retten.
1931 geschrieben, zwei Jahre später wird in kürzester Zeit der Terror herrschen. Und die meisten der Deutschen, ob rot oder schwarz, werden dem zustimmen. Das ist die Tragödie.
Herr Kastorf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Frank Kastorf zu Gast auf Radio 3. Am Samstag hat seine neue Inszenierung Premiere am Berliner Ensemble. Kleiner Mann, was nun? Nach dem Roman von Hans Fallada und mit weiteren von Frank Kastorf ausgesuchten Texten.